Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
45 Bände später. So ist Perspektiven heute überschrieben und gemeint sind damit die 45 Bände Talmud, die Rabbiner Adin Steinsalz während 45 Jahren ins moderne Hebräisch übersetzt und kommentiert hat. Steinsalz Talmud erscheint auch auf Französisch, Englisch, Russisch und Spanisch und so hat er Millionen Menschen die Tür zum Talmud geöffnet. Dieses Werk ist jetzt abgeschlossen. Ein Lebenswerk, sollte man meinen, aber der 74-Jährige ist weiter aktiv. In Jerusalem hat Adin Steinsalz ein eigenes Institut. 60 Bücher und über 500 Aufsätze hat er publiziert. Das Time Magazine kürte ihn drum auch zum Jahrtausendgelehrten. Der Steinsalz ist allen, die mit Judentum zu tun haben, ein Begriff wie der Duden oder der Brockhaus. So auch meiner Kollegin Judith Wipfler. Um dem Talmud-Gelehrten zu begegnen, hat sie sich aufgemacht nach Jerusalem.
Mitten in der pulsierenden Neustadt Jerusalems hat Rabbi Steinsalz sein Domizil. Ich bin froh, das Haus rasch gefunden zu haben, denn zu dieser mir knapp bemessenen Interviewstunde darf ich nun wirklich nicht zu spät kommen. Ich treffe schließlich den Steinsalz, oder besser, die reale Person, Adin Elvin Israel Steinsalz. Wie den Talmud selbst, so scheint auch Steinsalz alles zu beschäftigen, was Menschen überhaupt beschäftigen kann. Von Essen, Mystik, Ehe bis Psychologie und Ackerbau. Und noch ehe ich mein Mikrofon in gebührendem Abstand, aber für meine Aufnahme ungünstig positionieren kann, während mich die laute Klimaanlage nervös macht, fängt Rabbi Steinsalz auch schon an, mich freundlich auszufragen. Leise kommen wir ins Gespräch, über die Schweiz und ihre Sprachenvielfalt weiß er auch bestens Bescheid. Ich staune.
Okay, gut. So.
Der kleine Herr mit weißem Bart und roten, runden Wangen lächelt mich fortwährend an und stopft dabei sein Pfeifchen, das er die ganze Stunde kaum aus der Hand legen wird. Und schon sind wir bei Hobbys und Interessen angelangt. Physik und Chemie hat er ja an der Uni Jerusalem studiert. Aber Zoologie hätte er auch noch gerne gemacht, denn Tiere mag er besonders.
I really like animals.
Und Steinsalz mag nicht nur Tiere, er hat auch viel über sie geschrieben, auch wenn er sich im Einzelnen schon nicht mehr erinnern kann, wann und wo genau.
I wrote something about cats also.
Ich habe auch über Katzen geschrieben, über Katzen in der antiken jüdischen Literatur und auch über Hunde. Die Beziehung der Menschen zu Katzen und Hunden ist sehr unterschiedlich. Sie wissen, es gibt Cat People und Dog People. Der Hund liebt den Menschen bedingungslos. Die Katze erlaubt uns, mit ihr in einer friedlichen Koexistenz zu leben, die vor allem der Katze nutzt. Naja, als ich klein war, spielte ich immer mit Katzen.
Oh, I used to play with them, of course.
Leider kommen Katzen ja gar nicht in der Bibel vor. Aber in der Bibel könne ja nicht alles stehen, erklärt Rabbi Steinsalz.
Domestic cats possibly came here later.
Die Hauskatze kam wohl erst später ins Land, also nach der Abfassung der Bibel. Aber so genau weiß man es nicht. Aber sehen Sie, die Bibel ist so ein kleines Buch. Da kann nicht alles drinstehen. Zum Beispiel gibt es auch kein biblisches Wort für Schmetterling. Aber ich bin überzeugt, dass es hier Schmetterlinge gab. Aus irgendeinem Grund erwähnt sie die Bibel nicht. Die Bibel ist eben vor allem ein theologisches Buch.
Und auch für die eher ambivalente Beziehung von Hunden und Judentum hat er eine kulturhistorische Erklärung.
The relationship towards dogs differs between different kinds of people.
Dass Menschen eine Beziehung zu Hunden pflegen und andere nicht, das hat auch mit deren unterschiedlichem Lebensstil zu tun. Das antike Hirtenvolk verachtete Hunde, weil sie als Parasiten, als Mitesser galten. Ein Jägervolk aber liebte Hunde. Das ist eine ganz andere Kultur. Das Judentum war eins der wenigen Völker, die kaum oder gar nicht jagten. Für diejenigen, die jagten, lohnte es sich, den Hund besser kennenzulernen. Es gibt wunderschöne antike Erzählungen und Geschichten über die Treue des Hundes, auch jüdische Geschichten. Hier wird mit dem Wort für Hund, Kelef, gespielt und von Kulolef gesprochen. Das bedeutet mit seinem ganzen Herzen. Das ist doch ein schönes Kompliment für den Hund.
means kulolev, completely heart. So, which is very, very complimentary for the dogs.
Tiere und wie wir Menschen mit ihnen umgehen, das ist für Rabbiner Steinsalz kein Randthema. Tierethik, sie leitet sich direkt aus Torah und Talmud ab, ist ein fundamentaler Bestandteil jüdischer Ethik.
You can't have disrespect to God's creatures. And you are not allowed to deal with God's world just like this.
Du darfst nicht respektlos an Gottes Geschöpfen handeln. Es ist uns verboten, Gottes Schöpfung respektlos zu behandeln. Das gilt für die ganze Welt. Auch einen Baum darf man nicht einfach so umhauen, nicht ohne dringenden Bedarf. So darf man auch Tiere nicht willkürlich töten. Das sagt unser jüdisches Gesetz. Uns ist es verboten, Tiere zu quälen. Wir dürfen Tiere nur dann Leid zufügen, wenn es absolut notwendig ist, wenn es darum geht, Leben zu retten. Das gilt etwa für Tierversuche. Die sind nur dann erlaubt, wenn sie Menschenleben retten. Aber Tieren einfach so Schaden zufügen, grundlos oder gar aus Bösartigkeit, das ist Sünde. Und das ist auch ein universales Gebot, Tieren kein Leid zuzufügen.
Es ist ein universal law, not to cause suffering to animals.
Der Talmud, das sind 45 Bände, die über Jahrhunderte allen verschlossen blieben, die kein spätantikes Hebräisch und Aramäisch verstehen. Und das waren nicht nur die meisten Nichtjuden, sondern auch die Mehrheit der Juden selbst und noch mehr die Jüdinnen, die traditionellerweise nicht Talmud lernten. Der Steinsalz hat das geändert. Von der ultraorthodoxen Fraktion wurde er dafür sogar angefeindet. Denn mit seinen Übersetzungen und Erklärungen in moderner Sprache öffnete er diesen Kosmos für Millionen Menschen außerhalb der Yeshivot, der Talmud-Hochschulen. Der orthodoxe Rabbiner Adin Steinsalz tat dies ganz bewusst. Er wollte, dass die nicht-orthodoxe jüdische Mehrheit etwas mitbekommt von der Weisheit des Talmud.
It's a book that is made by the Jewish people. And also the book that created the Jewish people.
Es ist ein Buch, das vom jüdischen Volk gemacht wurde, und zugleich ist es das Buch, das das jüdische Volk erschaffen hat. Sehen Sie, es gibt sehr viele wissbegierige Juden, aber auch viele Ignoranten und solche, die noch ignoranter sind. Und trotzdem, die Kraft des Talmud ist immer noch in ihnen, nicht unbedingt in Form von Zitatenwissen. Manche wissen gerade noch, dass der Talmud ein dickes Buch ist. Aber egal, wie wenig man darüber weiß, erhalten ist die Art zu denken, diese kreative Art zu denken.
And so you may know it or you may know very little of it, but it creates a way of thinking.
Und diese Art zu denken ist dialogisch, ja dialektisch, denn man diskutiert im Für und im Wider die überkommenen Ideen, diskutiert über Recht und Lebensgestaltung. Das machten die spätantiken Rabbinen so, deren Diskussionen der Talmud überliefert, und das geschieht seither immer dort, wo Talmud gelernt wird. Denn über Talmud und Torah beugt man sich nicht allein, man sitzt dabei einem Lernpartner gegenüber. So wird mündlich-dialogisch weitergelernt bis heute. Im Wort Talmud steckt das Wort Lilmod, verlernen, drin.
What is the way of thinking? It is not mathematical. On the other hand, it's very exact.
Was ist das nun für eine Art zu denken? Sie ist nicht mathematisch, zugleich aber sehr exakt. Sie befasst sich praktisch mit allem, was Sie sich vorstellen können. Geschichten, Lebensweisheiten, Medizin, Wirtschaft und ein wenig Handel, Ackerbau und Viehzucht. Alle möglichen Fragen zu Mann und Frau, Kindererziehung, was auch immer. Auf der anderen Seite ist da eine ganz grundsätzliche Botschaft, etwas Universales. In der Tora, im sogenannten Alten Testament, ist es die Botschaft der Ethik. Hier im Talmud kommt eine weitere Idee hinzu, eine, die um die Welt ging, die Idee von Erlösung.
Der Gedanke von Erlösung, von der Wiederherstellung alles Zerstörten, auch der Toten, dass dieser Erlösungsgedanke so wichtig wurde in den Jahrhunderten der Verschriftlichung des Talmud, das hat auch mit der Verfolgungserfahrung unter den Römern zu tun. Der Talmud konnte die so weit zerstreuten jüdischen Exilanten miteinander verbinden. Er formulierte eine gemeinsame Lebensweise, eine gemeinsame Hoffnung und somit Identität. Deshalb kann Steinsaltz sagen, dass sich das jüdische Volk gleichsam erst mit der Erschaffung dieses Buches gegründet hat. Oder wie Adin Steinsaltz fast noch schöner formuliert, die Bibel ist der Grundstein, der Talmud die tragende Säule für das Gebäude Judentum.
The Bible is the founding stone. The Talmud is the central pillar.
Die Bibel ist der Grundstein, der Talmud die tragende Säule. Er trägt das ganze Gebäude Judentum. Das ist eine Welt in sich, basierend eben auf der Tora, der Weisung, wie wir das schriftliche Gesetz der Tora auch nennen. Gleichzeitig, so glauben wir, hat es schon immer die mündliche Tora gegeben, gleichsam als Kontext der schriftlichen Tora. In der mündlichen Tradition werden nämlich Dinge aus dem Lebenskontext angesprochen, die in der schriftlichen gar nicht vorkommen, nicht nur Katzen betreffend. Jahrhundertelang wurde das alles mündlich weitergegeben, vom Lehrer zum Schüler. Aber dann, auch aufgrund des äußeren Drucks, Sie wissen, die Juden wurden von den Römern aus dem Land Israel vertrieben, lebten verstreut rund ums Mittelmeer und in Persien. Unter diesem großen Druck fingen sie an, auch das mündliche Gesetz aufzuschreiben.
So they began to write the oral law.
Sie fingen an, es aufzuschreiben. Im 2. Jahrhundert schrieben sie zunächst die sogenannte Mischna auf. In verschiedenen Kapiteln fixiert die Mischna das jüdische Recht und damit die jüdische Lebensweise. Etwa die Koscherregeln, also Fleisch und Milch nicht zu mischen, oder Trauerzeiten, oder die Rechte der Frau, die Pflichten des Mannes und, und. Darum herum, also um diese Rechtssätze der Mischna herum, sammelt der Talmud nun die Diskussionen und Entscheide der Rabbinen aus den folgenden Jahrhunderten bis etwa ins 8. Jahrhundert.
Mishnah, which means the study.
Mishnah, das heißt Studium. Das macht den Talmud noch dicker und komplizierter. Es ist wirklich schwer zu erklären, was das ist. Denn es gibt kein vergleichbares Buch. Und ich meine noch nicht mal den Inhalt, sondern die Struktur, das System, die Art zu schreiben und mit Dingen umzugehen. Der Talmud ist ein Oxymoron. Er ist eine Art heiliger Intellektualismus. So etwas gibt es doch gar nicht, würden viele sagen, ein heiliger oder frommer Intellektualismus, aber genau das ist es. Nämlich mit logischen Argumenten und Schlussfolgerungen eine Position zu begründen. Auf der anderen Seite kommt einem der Talmud wieder unsystematisch vor, denn daneben gibt es Passagen, die erinnern an moderne Romane, die haben Psychologie und Gedankenstrom, wie bei James Joyce. Also ich würde sagen, der Talmud ist wie ein Versuch, poetisch über Mathematik zu schreiben. Das ist nicht einfach.
To write about mathematics in poetry. It's not easy.
Denn der Talmud erzählt auch Geschichten, Fabeln, Weitererzählungen, Midrashim. Etwa von Miriams Kindern, von denen die Bibel gar nichts weiß, oder von einer zweiten Frau Adams. Sie fingen an, das alles aufzuschreiben, sagt Rabbi Steinsaltz. Denn die mündliche Tradition ist auch mit der schriftlichen Fixierung des vormals mündlichen nicht abgeschlossen.
It was edited, but really never finished.
Dazu meine Lieblingslegende, ein Midrasch aus dem Talmud. Im Himmel beschwert sich Mose bei Gott, wie Rabbi Eliezer sein Gesetz auslegt und dass ihm, Mose, hier doch mal bitte das Wort erteilt werden müsse. Psst, mahnt Gott da den Mose, psst. Ich will hören, was Rabbi Eliezer lehrt. Die Legende zeigt, dass sogar Gott selbst bei den talmudischen Gesprächen zuhört. Dass Mose zwar die erste, aber nicht die letzte Autorität hat und dass das Lernen immer andauert.
It is not a book written by one person, but it is a collective work of thousands of people.
Ein Gemeinschaftswerk tausender Menschen, erklärt Rabbi Steinsaltz. Und wer sich die klassischen Talmud-Ausgaben anschaut, kann an den unterschiedlichen Schrifttypen, auch wenn er sie nicht lesen kann, doch erkennen, dass dies ein vielstimmiges Buch ist. Denn die Kommentierung hört nicht mit den Rabbinen der Spätantike auf, sondern ging weiter, etwa mit Rashi, einem Rabbiner aus dem Mittelalter, der in Worms am Rhein lehrte. Diesen Rashi-Kommentar zum Talmud hat Steinsalz übrigens nicht aufgenommen in seine Edition. Auch das hat ihm viel Kritik eingebracht, denn Rashi ist über die Jahrhunderte wie zu einem festen Bestandteil des Talmud geworden. Als Adin Steinsalz Mitte der 50er Jahre mit seiner Talmud-Edition begann, tat er etwas, was vor ihm kaum einer getan hatte. Er rekonstruierte nämlich den Talmud von vor der christlichen Zensur. Bis Ende 16. Jahrhundert hatte nämlich die Kirche in den Talmud eingegriffen und ihn verändert. Diese zensierte Version ist Grundlage vieler Talmud-Drucke, nicht aber für Steinsalz Edition.
And so I put them back, just not because I have anything special about it, but I try to make an uncensored edition. So I put back many of these things in the right place.
Wirklich wichtig findet Steinsalz die zensierten Stellen eigentlich nicht, im Unterschied zu den zensierenden Christen damals.
There was a time when the church was very much interested what Jews write in their own books.
Es gab einmal eine Zeit, da interessierte sich die Kirche sehr für das, was Juden in ihren Büchern schrieben, und Christen zensierten viele Passagen, die oder von denen sie glaubten, dass sie mit dem Christentum zu tun hätten. Diese Stellen wurden gestrichen oder auch abgeändert. Manchmal blieben die Geschichten erhalten, aber wir bemerken den Eingriff am Stilwechsel. Bei den meisten dieser Fälle handelt es sich eigentlich um einen Irrtum, denn bei diesen Texten ging es gar nicht ums Christentum. Ich mache ein Beispiel. Es ist von demjenigen, der am meisten im Talmud zensiert hat, und zwar Marino Marini aus dem 16. Jahrhundert, ein italienischer Mönch. Und der änderte den Originalsatz: Ein Mann, der nicht verheiratet ist, ist kein Mann, um in Ein Jude, der nicht verheiratet ist, ist kein Mann. Sie verstehen. Die meisten Stellen, die von Marini und anderen Christen zensiert wurden, handeln außerdem von Sekten oder Sondergruppen. Die christlichen Zensoren meinten wohl, dass sie dort gemeint seien, aber das war gar nicht der Fall. Die meisten dieser Stellen im Talmud kreisen nämlich um Gnostiker.
About Gnostics.
Die Gnosis war eine starke Denkbewegung in der Spätantike. Die Gnosis teilte die Welt in Gut und Böse ein und verpasste dabei dem fleischlichen und irdischen meist das Etikett Böse, während allein der Geist das Gute sei. Mit dieser Denkweise setzte sich auch das Christentum jener Zeit heftig auseinander und die Kirche versuchte, gnostische Einflüsse dogmatisch abzuwehren. Interessanterweise musste sich auch das Judentum von der Gnosis distanzieren, etwa von der negativen Sicht auf die Schöpfung und den Schöpfer Gott. Dieser Kampf gegen die Gnosis spiegele sich auch im Talmud, und zwar just in den von der Kirche zensierten Stellen, obwohl es sich dort gar nicht um Christen handle, sondern um Gnostiker, meint Steinsalz.
Surely not Christians, clearly by their opinions, but it was all the time deleted or changed.
So etwa die Auseinandersetzung mit der jüdischen Gemeinschaft von Qumran am Toten Meer.
The people of Qumran were also strange people.
Die Leute von Qumran, das waren auch seltsame Leute, aber sicher keine Christen. Die hatten einen starken Hang zum Dualismus und zur Prädestination, also zur Idee, dass unser Leben und Schicksal vorherbestimmt seien. Und das ist im Judentum nicht mehrheitsfähig.
Die Prädestinationsidee widerspricht nämlich der jüdischen Grundüberzeugung vom freien Willen. Dass wir uns also im Leben entscheiden können und entscheiden müssen, Gutes zu tun und Böses zu lassen.
Die Idee vom freien Willen ist sehr stark im Judentum. Wer dem widersprach, wurde als Außenseiter betrachtet. Der Glaube an den freien Willen ist so essentiell für uns, dass es kaum einen jüdischen Philosophen gab, der nicht an den freien Willen glaubt.
Gleichwohl bin ich beeindruckt, wie profund sich Rabbiner Steinsalz in christlicher Theologiegeschichte auskennt. Er weiß vom Erbe der Gnosis bis ins Mittelalter und die Reformation. Er kennt Calvin ebenso wie christliche Sondergruppen, die Albigenser oder Katharer. Warum, und ich finde das durchaus unüblich für einen Talmudisten, warum hat er sich so intensiv damit beschäftigt?
It's enriches my work, but I am dealing also with all kinds of philosophical writings.
Es bereichert meine Arbeit, ja. Aber ich befasse mich auch mit verschiedensten philosophischen Schriften. Meine eigenen Arbeiten bewegen sich zwischen Philosophie und jüdischer Mystik. Und von daher werden diese Sachen für mich interessant.
Interesting.
Doch nochmal zurück zu Jesus im Talmud.
There are also in the Talmud paragraphs about Jesus. They are also deleted.
Im Talmud gibt es auch Abschnitte über Jesus. Sie wurden auch gelöscht. Was wir dort über Jesus lesen, ist recht eigentlich ein Witz. Dort gibt es keine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm. Zum Beispiel diese Geschichte. Jesus sei Schüler gewesen bei einem sehr angesehenen Rabbi. Dieser ärgerte sich über ihn und warf ihn aus seiner Schule. Er hätte zurückkommen können, ging aber seinen eigenen Weg. Und weswegen hatte der Rabbi Jesus getadelt? Jesus habe zu viel nach den Mädchen geschaut. Also die haben das Ganze gar nicht ernst genommen.
They didn't take the whole thing seriously.
Aber das ist doch nun wirklich eine Karikatur, meine ich. Das sei doch wohl polemisch gemeint gewesen, frage ich.
But is this polemical?
It's not really polemical. They basically didn't take Christianity seriously. The Gnostics, they took very seriously.
Im Vergleich zu den Gnostikern werde Jesus im Talmud also weniger ernst genommen. Auch nicht sein Anspruch oder der Anspruch der Christen. Aber Steinsalz präzisiert.
Jesus was a man.
Jesus war ein Mensch. Wenn nun ein Jude von sich behauptet, der Messias zu sein, dann mag das falsch sein, aber es ist gewiss keine Todsünde, verstehen Sie? Das war also nicht der Punkt. Das hat man gar nicht ernst genommen und auch nicht als Herausforderung begriffen. Erst später, vor allem die Trinitätslehre, sie wurde zu einem größeren Problem.
Eine zeitgenössische Reaktion auf Jesus ist im Talmud ohnehin nicht zu finden, denn die kurzen Passagen entstanden alle Jahrhunderte nach Jesu Auftreten. Auch, dass es sich in diesen Stellen überhaupt um den Jesus der späteren Christen handelt, bezweifelt Steinsalz. Die Mehrheitsmeinung im Judentum sei, dass es sich bei diesen Stellen um einen ganz anderen Jesus handle.
The usual Jewish stance was that it was another person.
Wer und wie es nun wirklich gemeint war, wird sich wohl nie feststellen lassen. Sicher sagen lässt sich nur, dass Jesus eine absolute Randfigur im Talmud darstellt. Und das spielt auch im christlich-jüdischen Dialog keine wirkliche Rolle. Im Dialog mit der römisch-katholischen Kirche hat sich Rabbiner Adin Steinsalz mehrfach zu Wort gemeldet. Zweimal war er im Vatikan zu Gast. Dort wollte er von den Kardinälen vor allem und zuerst eines wissen.
Is there any way of redemption that doesn't go through Christianity?
Gibt es einen Weg zur Erlösung außerhalb des Christentums? Das ist die zentrale Frage. Und die muss beantwortet werden. Es ist vielleicht nicht höflich, diese Frage katholischen Kardinälen zu stellen, aber ich habe das getan. Ich sagte, schaut, ihr singt die Lieder Davids, die Psalmen in der Kirche. Und ihr nennt Jesus einen Nachkommen eben dieses Davids. Auf der anderen Seite erlaubt ihr dem Juden nicht in den Himmel zu kommen. Ihr überlasst ihn der Hölle. Das macht doch keinen Sinn.
Papst Johannes Paul II. Hat einmal den Satz gesagt, für mich ist es genug, wenn die Juden an ihre Bibel glauben. Das hat Steinsalz sehr gefallen. Aber er sehe leider nicht, dass dieser Satz zum anerkannten Dogma geworden wäre. Und auch von seinen Gesprächen mit dem heutigen Papst, dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger, ging Steinsalz enttäuscht nach Hause.
He was very polite, I must say. He was very, very polite and very.
Er war sehr freundlich, das muss ich sagen, sehr, sehr freundlich. Und auch zu ihm sagte ich, Sie können in meinen Himmel kommen, aber ich nicht in Ihren. Denn wir haben auch für Nichtjuden Platz im Himmel, für gute Menschen noch, wenn sie nicht jüdisch sind. Aber ich habe keinen Platz in Ihrem Himmel, verstehen Sie? Solange das so ist, haben wir keinen echten Dialog.
So, as long as that is a point, we really can't have a real dialogue.
Rabbi Adin Eden Israel Steinsalz, geboren 1937 in Jerusalem, aufgewachsen in einer nicht-religiösen Familie. Die Welt des Talmuds hat er sich aus eigener Anstrengung erschlossen. Sein immenses Wissen teilt er nun mit Millionen Schülerinnen und Schülern weltweit. Für seine Talmud-Übersetzung und Erklärung wurde er mit dem Israel-Preis geehrt, der höchsten kulturellen Auszeichnung des Staates Israel. Und so sehr sich Steinsalz als weltweit anerkannter Rabbiner auch um jedes Detail in Talmud und Torah bemüht, jeden Buchstaben hinterfragt, so lehrt er doch im Wesentlichen, wie sich die Ethik der Torah mit der Hoffnung im Talmud verbindet. Die Hoffnung, dass auf die Tage der Zerstörung die Tage der Erlösung folgen werden. Mit dieser Hoffnung für diese Welt sieht Steinsalz sich und sein Judentum aber nicht allein.
I once made a speech about
Einmal hielt ich eine Rede und versuchte es etwas lustig zu fassen, und zwar als Verbindung zwischen Mose und Mao Zedong. Denn da ist eine Verbindung. Beide hatten dieselbe Idee, die aus dem Judentum stammt, nämlich die fundamentale Vorstellung von Erlösung, also davon, dass sich diese Welt zum Guten verändern wird. Eine Idee, die dann in vielen Religionen auftritt, nicht nur im Christentum, auch im Islam und im neueren Hinduismus. Die Idee von Erlösung in dieser Welt, und sie tritt in säkularisierter Form auch in der sozialistischen und marxistischen Ideologie auf. Das ist eine jüdische Idee, dass es mit der Welt nicht nur abwärts geht. Natürlich geht es abwärts mit der Welt, aber am Ende wird sie besser. Diese Vision bestimmt einen großen Teil unseres Lebens.
A great part of our life.
Und was, falls sich das überhaupt so und so kurz sagen lässt, ist dann die spezielle Botschaft des Talmud?
The Talmud has a message which is sanity. How to be sane.
Der Talmud enthält die Botschaft vom Heilsein. Heil, also ganzheitlich intakt sein, versöhnt sein. Und diese Welt braucht diese Botschaft sehr dringend, heil zu werden. Und der Talmud ist in diesem Sinne ein Buch des Heilseins, des Versöhntwerdens. Nicht nur rational, sondern in umfassendem Sinne wieder voll hergestellt, gerade auch in der Beziehung zu Gott. Das meint Heiligen, gerade in dieser Welt, die so dialektisch ist mit ihren Aufs und Abs, mit so vielem, was zum Tod führt. Hier Leben und Versöhnung anzustreben, das Verlorene einzusammeln, das ist, denke ich, immer noch die Botschaft, die der Talmud für diese Welt bereithält.
To live with the, in a dialectical world without losing things. So in that sense, the Talmud still has a message for the world.
Jetzt könnte mein Gespräch mit Rav Steinsalz eigentlich erst richtig anfangen. Aber sein Assistent hat schon zweimal an die Tür geklopft. Meine Lernstunde ist leider vorbei. Vielen herzlichen Dank, Toda Rabba, sage ich. Und er sagt, danke dir.
Toda Rabba.
Toda Lach.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.